Gut, Geschwister, lass mich beten und dann können wir gemeinsam starten. Du großer Gott und Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort, was uns Licht und Richtschnur in unserem Leben ist, für alle Belange, dass es völlig ausreicht für unser ganzes Leben und für alles, was wir wissen müssen. Danke, dass wir dein Wort haben, Herr, und nicht orientierungslos in dieser Welt leben müssen, sondern dass wir uns darauf verlassen können, echte Wahrheit zu kennen. Du großer Gott, wir wollen dich dafür preisen, dass wir die Augen geöffnet bekommen haben, um diese Wahrheit zu erkennen und dass wir jetzt danach leben dürfen, um dich und deinen Namen groß zu machen und zu verherrlichen. Ich will beten, Herr, dafür, dass wir geschärft werden durch dein Wort, dass unser Herz ausgerichtet wird auf dich und deine Wahrheit und dass Gemeinden dadurch ermutigt werden, treu und sicher in diesem Kampf, in dieser Welt voranzugehen, um dich zu ehren. Dein Name sei erhoben. Amen. Amen. Ich heiße Alexander Benner. Ich bin aus der Gemeinde von meinem Vorredner. Der ist einer der Ältesten bei uns in der Gemeinde. Bin aus der Leuchtturmgemeinde in Berlin und arbeite auch für das EBTC. Bin im EBTC zuständig für die ganze Medienarbeit, also die meisten Sachen, die ihr seht, da habe ich irgendwie mit zu tun oder habe es an jemanden delegiert, der es tun soll. Meine Arbeit war schon lange so. Ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet, habe fürs Fernsehen gearbeitet, habe teilweise selbstständig gearbeitet, bis ich nach Berlin gekommen bin. Das heißt, mein halbes Leben schon in der Medienindustrie zugebracht, teilweise in der Selbstständigkeit, in sehr vielen säkularen Sachen. Das heißt, auch da ein bisschen was gesehen. Aber jetzt in der Leuchtturmgemeinde. Und wir haben vor einigen Monaten in der Jugend bei uns in der Gemeinde dieses Thema schon einmal beleuchtet, weil wir einfach merken, und wie man am vollen Saal sehen kann, ihr auch wisst, dass es ein sehr wichtiges, aktuelles Thema ist. Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, was sagt die Schrift dazu? Der Titel war Social Media und die Gemeinde zwischen Verführung und Wahrheit, die Dringlichkeit des Hirtendienstes. Und darum wird es auch heute gehen, dass wir uns durch Gottes Wort schärfen lassen, uns ausrichten lassen, um die Gefahren zu verstehen, aber auch zu verstehen, warum der Hirtendienst bei dieser Thematik so wichtig ist. Was ich direkt zu Anfang sagen muss, wir werden in dieser Stunde es nicht schaffen, all die Abgründe uns anzuschauen, die da sind. Sondern wir werden einen Überflug machen auf 10.000 Fuß Höhe über die Themen, um euch zu sensibilisieren und euer Herz auf die Wahrheit auszurichten. Vor einiger Zeit habe ich einen Podcast gehört und es war ganz interessant, weil der Beschreibungstext von dem Podcast, der sprach darüber über Amanda, das ist eine Ehefrau, sie war eine Bloggerin, sie war Mutter und sie bezeichnete sich als Christin. Sie hat in einer christlichen Schule als Lehrerin gearbeitet und die Amanda hatte irgendwann angefangen, von ihrer Krebserkrankung zu berichten. Das hat sie überall auf Social Media getan, auf ihrem Blog. Und es sind Zehntausende von Menschen da gewesen, die ihr gefolgt sind als Follower. Und sie hat 7 Jahre lang von diesem Kampf berichtet. Sie hat davon berichtet, wie sie im Krankenhaus ist, wie sie an der Infusion hängt, wie sie in der Chemotherapie ist. Sie hat Bilder gezeigt, wie ihr Kopf glatt rasiert ist durch die Chemobehandlungen. Und sehr viele Frauen sind ihr gefolgt, überall auf Social Media und im Web. Und sie haben Gutscheine geschickt. Sie haben Geld als Spende geschickt. Und das Problem war, dass Amanda keinen Krebs hatte. Sondern sie hat alles vorgetäuscht. Diese komplette Geschichte war gelogen. All die Bilder, die sie gezeigt hat, waren gelogen. Sie ist ins Krankenhaus gegangen als Privatperson, ist in einen Raum gegangen, in dem sie gesehen hat, da ist gerade niemand drin, hat sich fotografiert. Und sie hat sehr, sehr viel Geld veruntreut. Sie ist irgendwann zu einer Gefängnisstrafe 2019 verurteilt worden. Sie hatte über $100.000 veruntreut in diesen 7 Jahren und dieses Kartenhaus ist zusammengefallen. Aber was uns diese Geschichte aufzeigt, ist, Verführung und Betrug sind real. Es ist real. Und ganz viele von den Leuten, die ihr gefolgt sind, hätten nie geglaubt, dass das gelogen ist. Denn es sah so echt aus. Und das einfach als Illustration für das Seminar, was wir uns heute anschauen. Wir werden uns zwei große Hauptthemen anschauen. Einmal die geistlichen Gefahren durch Social Media. Was ist überhaupt da draußen los in dieser Welt? Und warum ist das Ganze überhaupt für den Hirtendienst relevant? Also sensibilisiert euch. Und dann auch, das ist ein kleines Unterthema, die falsche Autorität von sogenannten Influencern. Und wie können wir als Gemeinden damit umgehen? Es soll euch sensibilisieren, ein grober Überblick, es soll euch eine Richtung vorgeben und euch einfach zeigen, in welcher Gefahr die Schafe, die in der Gemeinde sitzen, in welcher Gefahr sie sind. Und die große Herausforderung, die man im Hirtendienst mit der Thematik hat, ist, dass all das in so einer anderen Welt stattfindet. Es findet irgendwie in so einer Blase statt, wo man nicht genau drauf gucken kann, weil es eine digitale Welt ist. Aber die Geschwister in der Gemeinde werden mit so vielen Dingen konfrontiert und wir wollen uns einfach einen groben Überblick geben. Das Ziel ist, und das ist auch das Ziel in der Gemeinde, 1. Petrus 1,16, Gott sagt, wir sollen heilig sein, wie er heilig ist. Und diese Thematik gilt nicht nur für das Leben in Person, in der Gemeinde und in der Öffentlichkeit, sondern auch im digitalen Raum. Und das ist, was wir ja wollen, dass die Geschwister in Heiligkeit wachsen. Das ganz Wichtige vorneweg, dieses Thema ist für beide Geschlechter relevant. Denn der große Fehler, der oft gemacht wird, dass man darüber spricht, dass wir nur über Männer reden und nie über Frauen. Ich übertreibe natürlich, aber wir müssen wissen, das Thema ist für beide Geschlechter relevant. Und ihr werdet das gleich noch in einer Umfrage sehen, die ich euch zeigen werde. Ein ganz kurzer Überblick. Welche Apps gibt es? Ich werde euch nicht alle Apps heute aufzählen, weil dafür reicht die Zeit nicht aus. Aber ich gebe euch einen groben Überblick darüber, was gerade so existiert. Natürlich Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok. Ja, manche von euch in der älteren Generation, die kennen noch Facebook. Alle über 40 lachen. Dann Schüler-VZ kann vielleicht auch noch jemand, das gibt es aber nicht mehr. Dann gibt es noch X, Pinterest, es gibt Threads und es gibt Lemonade, Be Real. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal alle diese Apps gehört hat. Sie sind relativ weit verbreitet und manche werden mehr von der jüngeren Generation gebraucht, manche eher von der älteren Generation, also über 35. Und manche Apps werden eher lokal gebraucht. Also manche Apps sind eher im US-Raum zu finden oder im asiatischen Raum, manche mehr im deutschsprachigen Raum. Gerade WhatsApp wird mehr im europäischen Raum gebraucht wie im US-Raum. Und dann haben wir noch Telegram als Social-Media-Plattform. Den einen oder anderen wird das wundern, warum ich sage, das ist eine Social-Media-Plattform. Werden wir uns aber auch noch anschauen. Wofür gibt es die Apps überhaupt? Grundsätzlich werden die Apps zu allen möglichen Themen gebraucht. Natürlich Entertainment. Es ist zum Beziehung knüpfen da, zum Nachrichten lesen oder auch schreiben. Es ist für Marketing gedacht. Es ist sehr gut für Beeinflussung und für Manipulation und für Verführung. Aber ganz wichtig, alle diese Apps sind dazu da, Geld zu verdienen. Denn niemand hat ein ganzes Entwicklerteam da sitzen und kein Geld. Sondern wir müssen einfach eins verstehen, alle Social-Media-Plattformen existieren, weil sie Geld verdienen. Und das ist ein ganz großes Ziel und das hat viel mit dem Thema zu tun, was wir uns heute anschauen werden. Es wird niemand da sein, der einfach was schenken will, sondern sie brauchen eure Daten, sie brauchen die Daten der Gemeinde. Und diese Daten sind sehr wichtig, um Werbung zu schalten und um mit Werbung Geld zu verdienen. Oder ein paar wenige von den Plattformen haben auch bezahlte Abonnements, worüber man sich freikaufen kann aus der Datenkrake, aber damit dann sein eigenes Geld direkt abgibt. Was sind die Schwerpunkte? Manche der Apps haben einen großen Schwerpunkt auf Bildern, Pinterest, Instagram. Manche haben einen großen Schwerpunkt auf Videos, TikTok, Snapchat zum Beispiel. Manche mehr auf Interaktion wie Telegram. Manche mehr auf Sprachnachrichten wie Snapchat und WhatsApp und manche Apps haben irgendwie einen Mix aus alledem. Dann gibt es noch Text-Apps, damals gab es mal reine Text-Apps, von denen gibt es eigentlich fast keine mehr. X oder damals Twitter war am Anfang noch fast reiner Text, aber mittlerweile auch mehr Text und Bild, aber der Schwerpunkt liegt auf dem Text. Also die ganze Bandbreite wird abgedeckt. Für jeden, was er will, gibt es eine passende Plattform. Die einen, die mehr Bilder anschauen wollen, die finden eine Plattform. Die anderen, die sich gerne Videos anschauen, gibt es natürlich auch was. Wofür sind sie gedacht und was machen die Leute damit? Insgesamt wird es dafür natürlich benutzt, um sich zu connecten, also zu vernetzen. Die Hauptvernetzungs-Apps wie Xing und LinkedIn sind im Business-Bereich da, aber Snapchat wird mehr von den Jugendlichen benutzt, um irgendwie Kontakte zu knüpfen. Man will in Kontakt bleiben, informiert bleiben oder sich manchmal auch weiterbilden. Habe ich zumindest gehört, dass es Leute gibt, die das machen. Aber diese Apps werden grundsätzlich, wie Sie schon sagen, Social-Media-Apps dazu benutzt, um irgendwie eine soziale Verknüpfung herzustellen, die natürlich nur im digitalen Raum gepusht wird, also vorangetrieben wird. Das Problem bei all dem, was ich euch jetzt erzählt habe, das waren jetzt sehr viele Informationen, ich habe euch gesagt, 10.000 Fuß, ist, dass alles das nach 1. Mose 3 entwickelt worden ist. Das ist das größte Problem an all den Apps. Denn das Grundproblem, von dem wir hier reden, ist, dass der Sündenfall passiert ist. Und auch der digitale Raum ist nicht vom Sündenfall ausgenommen. Nicht nur wir sind in der tagtäglichen Interaktion vom Sündenfall betroffen, sondern, wen wundert, auch KI ist vom Sündenfall betroffen und auch Social Media ist vom Sündenfall betroffen. Und es ist einfach so, dass Adam und Eva im Garten Eden waren, es war keine Sünde da, es gab auch kein Social Media. Und dann kam die Schlange, dann kam Satan. Und was hat Satan gemacht? Er hat Zweifel gesät. Und was war seine Aussage? Seine Aussage war, hat Gott wirklich gesagt? Und ihr müsst wissen, diese Aussage ist, wenn wir über Social Media nachdenken, sehr wichtig. Denn Satan hat damals im Garten Eden schon Zweifel gesät. Und beide halten nicht an Gottes Güte fest. Sie sagen nicht, wir haben alles, was wir brauchen. Wir brauchen nichts mehr. Satan, hinfort mit dir. Sondern die Frucht war plötzlich gut anzusehen. Und ist euch aufgefallen, dass bis zu diesem Zeitpunkt nicht in der Schrift steht, dass die Frucht gut anzusehen war und dass sie sie begehrt hat, sondern erst ab dem Moment, als Satan Eva verführte und indem er Zweifel säte? Erst nach der Verführung kommt die Frucht in den Vordergrund. Aber wie weit sind die Auswirkungen der Sünde? Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und ich weiß, es sind Grundlagen. Aber wenn wir über Social Media und die Gemeinde und wo sind wir alle wahrscheinlich stecken und wo sind die ganze Gemeinde wahrscheinlich steckt, nachdenken, müssen wir das tief in unseren Herzen verankern, diese biblischen Wahrheiten. Denn sie helfen uns, dieses Thema zu beurteilen. Wenn ihr in den Römerbrief geht und ihr geht bitte zusammen mit mir in Römer Kapitel 1, dann sehen wir die Auswirkungen des Sündenfalls. Und das definiert, wie wir mit Social Media umgehen müssen, wie wir darüber denken müssen. Es ist ein sehr bekannter Abschnitt. Paulus spricht im Vers 18 darüber, dass Gottes Zorn über die Menschen kommt. Warum kommt Gottes Zorn über die Menschen? Weil der Mensch gesündigt hat. Aber er lehnt sich gegen die Wahrheit auf. Er lehnt sich aktiv gegen die Wahrheit auf. Der Mensch ist kein Opfer. Und manchmal werden Menschen einfach nur als Opfer dargestellt. Aber der Mensch hat aktiv gegen Gott rebelliert. Und jetzt schaut mal in den Vers 21. Da schreibt Paulus, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und in ihren unverständigen Herzen wurden verfinstert. Ihr Lieben, das ist der Zustand der Menschheit. Das ist eine Beschreibung dessen, wie die Menschheit, in welchem Zustand sie ist. Das ist ein Ist-Zustand. Und das ist der Zustand von all den sogenannten Content Creatorn. Content Creator sind Leute, die Material herstellen für Social Media. Das sind die, die ihre Plattform haben. Und wir müssen einfach wissen, alle, die nicht wiedergeboren sind, und das sind die meisten, sind in diesem Zustand. Und wisst ihr, wir können nichts anderes von ihnen erwarten, als dass sie in diesem Zustand, den Römer 1 beschreibt, ihr Leben führen und Dinge posten. Das ist eine sehr wichtige Beurteilung von dem, was wir dort sehen. Denn manchmal können wir dem Satan auf den Leim gehen und denken, was wir sehen, ist neutral. Oder die haben Gutes im Schild. Aber wir müssen wissen, der Mensch ohne Christus ist Römer 1,21. Obwohl sie Gott danken, haben sie Gott nicht geehrt, sondern sind in ihrem Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Aber dann geht es noch weiter. Vers 28. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie auch dahingegeben, in unwürdigen Gesinnungen zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, Erfinder sich im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an allen, die dies verüben. Und wahrscheinlich kennt ihr diese Liste gut. Aber das ist, was der Mensch ohne Christus liebt. Und ist euch aufgefallen, dass sie nicht nur lieben, es zu tun, sondern auch lieben, wenn andere es tun? Und die Leute denken vielleicht, naja, mit der Bibel können wir Social Media nicht beurteilen, aber wir sehen, wir können es sehr gut damit beurteilen, denn wir sehen hier, von was der Mensch getrieben ist, was er tun möchte. Warum ist ihr Mund voll Mordlust? Warum redet man von Leuten, von Internet-Trollen, die sich im Online-Bereich völlig anders verhalten, als wenn sie einem gegenüberstehen? Aus diesem Grund, weil sie es lieben zu verleumden und weil andere es lieben, wenn andere verleumden. Das ist der Grund. Sie sind gut darin, Böses zu erfinden. Habt ihr das gesehen? Sie sind gut darin, Bösheit zu erfinden. Und es beschreibt einfach den Menschen ohne Christus. Wir können nichts anderes erwarten. Und das müssen wir wissen. Es ist nicht neutral, denn auf den Plattformen sind Sünder unterwegs. Und obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, haben sie auch Gefallen an denen, die es verüben. Und das verbindet so gut Social Media mit der biblischen Beurteilung dessen. Denn wenn wir uns über die ganzen Likes Gedanken machen und darüber, was geteilt wird und was die Leute feiern, was sie nach oben heben, dann wissen wir, all das hat seinen Grund darin, dass der Mensch in Sünde lebt und Sünde liebt. Das ist der Grund, warum ihr auf Social Media seht, was ihr seht. Das ist der Grund. Und es ist so interessant. The Guardian, das ist eine sehr große Tageszeitung, schreibt Folgendes. Der Algorithmus erkennt Verletzlichkeit, also Verletzlichkeit von Personen. Ja, also der Algorithmus ist das System, das digitale System dahinter. Ich beschreibe es jetzt mal super vereinfacht, für die nicht wissen, was es ist. Der Algorithmus ist sozusagen ein intelligentes System, was versucht, über die Personen Dinge herauszufinden, wie sie sich verhalten auf Social Media und versucht dann, die richtigen Dinge anzuzeigen, damit man noch länger da bleibt. Das ist sehr vereinfacht dargestellt, aber das ist in etwa das, was der Algorithmus macht. Und dieser Algorithmus, er erkennt Verletzlichkeit von den Usern, also von den Benutzern, und betrachtet sie nicht als etwas, mit dem man vorsichtig umgehen muss, sondern als potenziellen Suchtfaktor, als Möglichkeit, die Zeit, die das Kind auf der Plattform verbringt, zu maximieren, indem man ihm Inhalte angeboten werden, die bereits bestehende Probleme noch verstärken können. Versteht ihr? Das ist nach 1. Mose 2. Sogar der Algorithmus nutzt die Verletzlichkeit aus, um Sünde zu fördern. Und das schreibt eine weltliche Tageszeitung, The Guardian. 2023 im April. Und das ist der Grund, warum man auf TikTok, auch einer Social-Media-Plattform, Videos mit 3 Millionen Aufrufen sieht, mit einer Challenge. Challenge ist auch etwas, was auf Social Media passiert. Man fordert andere zu Dingen heraus. Und die Challenge zum Beispiel ist, anderen ungefragt die Beine wegzuziehen. Und deswegen haben die Millionen von Klicks, weil die Leute es lieben, wenn irgendein Schüler die Beine weggezogen bekommt und auf seinen Hinterkopf fällt. Und alle lachen und liken. Warum? Wegen 1. Mose 3. Aber das Problem ist, all das ist attraktiv verpackt. Social Media verpackt es. Und das ist die Strategie Satans. All das so zu verpacken, dass die entsprechende Zielgruppe es liebt. Unterschiedliche Social-Media-Plattformen, die wir uns gleich noch ganz kurz anschauen werden, unter anderem Snapchat, ist vom kompletten Design so angepasst worden, dass Jugendliche und Teenies es lieben von den Farben, von den Formen, von all dem, wie es dargestellt wird. Im Übrigen auch Telegram ist von den ganzen Figuren und Bildern, die gezeigt werden, so eingestellt, dass eine möglichst junge Zielgruppe diese Plattform benutzt. Und Paulus, er ruft uns im Kolosserbrief dazu auf, dass wir uns nicht verführen lassen. Wir haben gesehen, 1. Mose 3, der Sündenfall. Römer 1 beschreibt uns, was eigentlich los ist auf Social Media. Und Kolosser 2 warnt Paulus uns vor Verführung. Kolosser 2, die Verse 4 bis 8. Dort schreibt Paulus, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und den leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Und sehr spannend ist, Paulus schreibt hier an Gläubige und wir würden jetzt zuallererst denken, er schreibt an Gläubige und sagt, ihr seid ja schon verführt worden. Aber das schreibt er nicht. Wenn ihr euch Kolosser 2 anschaut, dann sagt er, Vers 5 in der Mitte, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Er schreibt an Christen, die feststehen, aber er warnt sie, weil die Möglichkeit besteht, dass Christen verführt werden. Das ist der Grund, warum er den Kolossern schreibt. Er weiß, die Möglichkeit besteht, dass sie durch Worte verführt werden. Denn das ist, was er in Vers 4 sagt, dass euch irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Und wir müssen wissen, die Möglichkeit der Verführung besteht. Also, 1. Mose 3 ist real. Römer 1 beschreibt uns, welche Menschen dort unterwegs sind und welche Leute vor allen Dingen den Content herstellen. Und Kolosser 2 warnt uns und sagt, lasst euch nicht verführen. Diese Realität ist wahr. Und es ist eine schleichende Gefahr. Ja, ihr scrollt rum oder die Schafe in eurer Gemeinde, sie scrollen durch Social Media. Und es ist nicht so, dass auf den ersten Blick meistens zumindest gesagt wird, hier ist eine Unwahrheit, hier ist eine Sünde, sondern es ist eine schleichende Verführung. Hat Gott wirklich gesagt? Es sind diese überredenden Worte, von denen Paulus in Kolosser 2 spricht. Und vielleicht denkt ihr, Worte haben keinen Einfluss. Aber interessanterweise spricht Paulus von Worten, denn Worte, von denen denken wir am meisten, dass sie ungefährlich sind. Wir denken zuerst an Bilder und Videos und denken, das ist gefährlich. Aber Paulus sagt, lasst euch nicht durch überredende Worte verführen. Es ist die weltliche Weisheit, die Philosophie der Welt, die Denkmodelle der Welt, die verführen. Und er sagt, habt Acht. Wenn Leute sagen, können wir nicht mal aufhören, immer sagen, Achtung, irgendwie immer darüber zu reden und davor zu warnen, das ist auch langweilig. Aber wisst ihr was? Paulus sagt schon, habt Acht. Warum? Aus Gesetzlichkeit? Nein, weil er hat wirklich Sorge um die Seelen. Und das muss unsere Einstellung sein, für die Geschwister und für uns selbst. Die Sorge um deren Seelen. Und aus dem Grund sagen wir, Achtung, pass auf, lasst euch nicht verführen. Wir müssen all diese Dinge biblisch beurteilen. Also wenn ihr über Social Media nachdenkt, wenn ihr mit Geschwistern im Gespräch seid, helft ihnen, diese Dinge biblisch zu beurteilen. Helft ihnen anhand der Schrift zu verstehen, dass das, was sie sehen, von Menschen ist, die nach 1. Mose 3 leben. Es ist nicht neutral. Das war das biblische Prinzip. Wir haben uns, oder Prinzipien, die wir im Überflug angeschaut haben, und jetzt werden wir uns ein paar Apps anschauen. Ich werde das nicht ausführlich machen. Ich werde einfach exemplarisch euch anderthalb Apps zeigen. Und ich habe mir dafür zwei Apps rausgesucht und ganz bewusst, diese zwei Apps sind Snapchat und TikTok. Diese Apps, vielleicht habt ihr noch nie davon gehört, benutzen vor allen Dingen Menschen unter 35. Und ich habe mir die bewusst rausgesucht, weil es die zwei Apps sind, die am meisten von den Benutzerzahlen durch die Decke gehen. Und in der Vorbereitung dazu, damals war das für die Jugend, habe ich mich allen Ernstes bei Snapchat angemeldet. Ich habe mich mit falschen Daten angemeldet, also nicht meinem echten Namen, nicht meinem echten Nachnamen, nicht meinem echten Profilbild. Und ich habe auch als erstes ein Bild gepostet, was nicht mich zeigt, sondern es war ein KI-generiertes Bild. Das Problem war, um mich anzumelden, musste ich meine Handynummer eingeben. Das war mein großer Fehler. Und dazu bekommt man dann einmal Code geschickt, um sich anzumelden und so weiter. Und wisst ihr, was passiert ist? Als die App geöffnet hat, habe ich 10 oder 15 bekannte Personen gesehen. Denn was macht die App? Natürlich, sie hat meine Telefonnummer. Andere Leute laden automatisch ihre Kontakte hoch und die App verknüpft einfach und weiß, du kennst also diese 10 Personen, willst du nicht hinzufügen? Ihr müsst einfach wissen, diese Apps haben oft Datenschutzprobleme und sehr viele Leute gehen sehr einfach mit ihren Daten dort um. Sie geben frei und sagen, ja, greif ruhig auf meine Kontakte zu. Die Telefonnummer ist da. Sobald die Telefonnummer da ist, kann man Benutzer zusammenführen. Also man weiß dann, wer zusammengehört, ganz vereinfacht gesagt. Die haben die Namen, die haben manchmal sogar die Adressen dadurch, weil in euren Kontakten sind ja auch die Adressen von euren Freunden und Bekannten drin. Alles schön in der Cloud. Naja. Und dann habe ich diesen Test gemacht, der Test ist weitergegangen und dann habe ich einfach 20 oder 30 Leute wild geaddet, also hinzugefügt, als meine Kontakte angefragt. Ungefähr 3/4 davon kannte ich nicht, die wurden mir einfach vorgeschlagen, ich habe einfach alle geaddet. Und innerhalb von 2 Stunden hatte ich von 3 oder 4 Leuten den Live-Standort. Ihr müsst wissen, bei Snapchat können die, vor allen Dingen Jugendlichen und Teenies, sagen, ich möchte meinen Standort dauerhaft freigeben. Diese 3 oder 4 Leute, von denen kannte ich 3 nicht und die kannten mich auch nicht. Aber ich konnte über den Account sehen, dass eine davon eine junge Frau war. Ich konnte ihren Akku sehen vom Handy, ich wusste, wo sie live ist. Ich konnte über den Tagesverlauf sehen, wo sie in der Schule ist, mit welcher S-Bahn sie fährt, an welcher Bushaltestelle sie steht. Ich brauche euch nicht weiter erklären, warum sowas vielleicht nicht ganz so schlau ist. Ich konnte außerdem auch von Leuten, die ich kenne, teilweise den Standort sehen und wusste natürlich dadurch, was sie so machen und wo sie bei Freunden sind oder wann sie zu Hause sind. Denn auch das zeigt die App an, wo man zu Hause ist. Denn die App weiß, es gibt Standorte, an denen hält man sich sehr viel auf und vor allen Dingen über Nacht und das muss irgendwie zu Hause sein. Und dann zeigt sie so ein schönes Symbol an und ich wusste, da ist die Person zu Hause. Außerdem bin ich nach ein paar Stunden angeschrieben worden von einer weiblichen Person, also von einer Frau. Und die hat mir Sprachnachrichten geschickt und ich kannte sie nicht. Sie hat mir von ihrem Leben erzählt und wollte wissen, wer ich bin und wie ich heiße und wie alt ich bin und sonstige Sachen. Einfach nur, dass ihr wisst, das ist einfach die Normalität. Ich habe meiner Frau die ganzen Sachen dann gezeigt. Natürlich habe ich das transparent gemacht. Ich empfehle euch nicht, das zu tun, euch dort anzumelden im Übrigen. Und ich muss sagen, obwohl ich sehr, sehr viel damit zu tun habe, war meine Schockierung doch relativ hoch. Außerdem habe ich dann natürlich mir angeguckt, die Leute aus der Gemeinde, die ich getroffen habe. Und es war einfach interessant zu sehen, denn manche haben nur ihren Vornamen als Handle benutzt. Also der Handle ist bei Snapchat zum Beispiel @ und dann kann man sich einen eigenen Namen geben. Und sie haben vorbildlich nur ihren Vornamen eingetragen. Das Problem war nur, sie haben dann in einem zweiten Feld, wo man noch was eingeben konnte, ihren Nachnamen eingetragen. Also wer einfach Dinge herausfinden will, muss nur ein bisschen suchen. Und das müssen wir auch wissen bei Social Media, gerade wenn ihr über eure Jugendlichen und Teenies nachdenkt. Dieser freie Umgang mit Daten, wer ein bisschen schlau ist, kann sehr, sehr viel über Personen herausfinden. Ohne illegale Tools anzuwenden, konnte ich über ein paar Personen, ich habe mir dann, obwohl ich sie kannte, einfach ein bisschen die Mühe gemacht, nur über die Daten, die ich dort finden konnte, versuchen, so viel wie möglich herauszufinden. Ich konnte herausfinden, wie sie mit vollem Namen heißen, wo sie wohnen, denn manche von den Jugendlichen sind ja in der Schule und dann machen sie einen Sportwettbewerb, dann wird der Name publiziert, dann kann man den Namen suchen, dann weiß man, in welche Schule sie gehen, dann weiß man auch ungefähr, wo sie wohnen und dann findet man auch die Eltern heraus. Einfach nur, dass ihr es mal gehört habt. Das ist nicht tiefgreifend, dieser Vortrag. Ich will euch einfach nur sagen, das ist möglich. Also kein Problem. Ja, es gibt die unerwünschte Kontaktaufnahme, die sofort da ist. Und ihr könnt euch vorstellen, und im Übrigen, das sagen eine ganze Menge von säkularen Medien auch, dass es relativ gefährlich sind. Denn es gibt ja, wie wir wissen, 1. Mose 3. Und es gibt eine Menge Menschen, die haben sehr viel Schlechtes im Sinn. Und natürlich werden sie sich falsche Accounts anlegen und auf Plattformen unterwegs sein, wo junge Menschen unterwegs sind und werden Kontakt aufnehmen und das ausnutzen. Der Algorithmus und die Inhaltsvorschläge, was einem da angezeigt wird, ich nehme jetzt Snapchat mal als Beispiel, es werden eine Menge Kurzvideos angezeigt, meistens zwischen 10 und 30 Sekunden und man hat unterschiedliche Channels, also Menüpunkte, wo man draufklickt und man kann dadurch swipen, also mit dem Finger nach oben gehen und dann kommt einfach immer ein neues Video. Und der Algorithmus ist sehr schlau, denn er findet sehr, sehr schnell heraus, die sind ja gut trainiert worden, wer man ist. Weil die finden sehr schnell heraus, ob man männlich oder weiblich ist, selbst wenn man es nicht angibt. Auch sehr schnell heraus, wie alt man ist. Und über das Scrollverhalten, also das, was man in der App macht, wird auch ein Profil generiert, worüber sie wissen, was sie dir anzeigen als nächstes. Weil was ist das Ziel? Dass die Menschen so lange wie möglich hängen bleiben. Denn nur wer lange hängen bleibt, über den findet man mehr Daten und über den man mehr Daten findet, die kann man verkaufen an Werbeindustrie und mehr Daten, die man verkauft, desto mehr Geld verdient man. Nochmal, niemand macht das als Charity. All das hat das Ziel, irgendwie Geld zu verdienen. Und was denkt ihr, wie die Inhalte sind? Sie sind Inhalte nach 1. Mose 3. Es sind Römer 1 Inhalte. Voll von Neid, Mord, Lust, Tücke, Bosheit, Verleumderei. All das werdet ihr dort finden und finden vor allen Dingen die Menschen in eurer Gemeinde. Ich spreche jetzt im Übrigen sehr viel gerade über Jugendliche. Ja, ich will diese Gruppe nicht eingrenzen. Denn auch wenn Snapchat von sehr vielen Jugendlichen benutzt wird, ihr werdet in allen Altersspektren in unterschiedlichen Social-Media-Plattformen Menschen finden. Die Wirkung des Algorithmus. Der benutzt natürlich, wie wir vom Guardian schon gelernt haben, die Profile, die er über die Benutzer erstellt, um möglichst lange die Leute dort zu halten. Und das tut er darüber, dass er die besten Videos und die besten Inhalte nach vorne pusht. Und natürlich könnt ihr euch auch vorstellen, dass Inhalte, die nach Römer 1 geliebt werden von den Menschen, ihren Platz ganz oben finden. Also auch das. Wir müssen es immer biblisch beurteilen, wenn wir darüber nachdenken. Aber die Realität hinter all dem, was man sieht, ist, dass es einfach sehr, sehr viel Lüge ist. Denn das meiste, was dort publiziert wird, entspricht nicht der Realität. Und es stellt eine Realität dar, die in Wirklichkeit nicht existiert. Und es ist eine Lüge, die Satan verbreitet. Und Satan ist der Meister der Lüge. Und natürlich benutzt er diese Dinge dafür. Ich habe in meiner Vergangenheit mal mit einem bekannten Schauspieler von The Fast and the Furious zusammengearbeitet. Wir haben ein Videodreh gehabt. Und ihr müsst einfach wissen, nach außen hin alles, was ihr über ihn finden werdet, ist tolle Bilder von ihm. Er ist ein guter Schauspieler. Er hat ein super Leben. Er hat Ferraris bei sich in der Garage stehen. Es ist das Leben, was die meisten Menschen sich wünschen. Wir haben 3 Tage mit ihm gedreht und an den 3 Tagen war er die einzige Person an unserem Filmset, der die ganze Zeit eine Wodkaflasche dabei hatte, weil er sein Leben nicht mehr ertragen hat. Das heißt, wenn wir gedreht haben, stand er vor der Kamera, wenn wir nicht mehr gedreht haben, saß oder lag er. Und wir müssen einfach verstehen, das ist nicht irgendwie die Welt da draußen, sondern das ist, was die Schafe in der Gemeinde tagtäglich zu sehen bekommen. Es ist eine Lüge, die verbreitet wird und die nicht die Realität widerspiegelt. Satan, ein Menschenmörder von Anfang an, nicht in der Wahrheit, die Wahrheit ist nicht in ihm und er redet die Lüge. Er ist ein Lügner und der Vater derselben. Lasst euch nicht verführen. Das ist Paulus' Warnung aufgrund dieser biblischen Realität. Ihr müsst auch verstehen, die meisten Inhalte sind vermischt. Es ist Lüge mit Wahrheit vermischt. Denn auf den ersten Blick, und das werden wir gleich noch, ich habe ein paar kleine Beispiele, werden wir das sehen, die Lüge wird mit Wahrheit vermischt. Denn auf den ersten Blick sehen sehr viele Dinge sehr wahr und sehr gut aus. Und das ist genau der Punkt, wo ihr in der Gemeinde selbst wissen müsst und auch im Hirtendienst euren Schafen helfen müsst, zu unterscheiden. Nicht, was auf den ersten Blick richtig sich anhört, ist auch wahr, sondern es wird sehr, sehr viel Lüge mit Wahrheit vermischt. Ihr müsst auch eins wissen, und das ist am Rande gesagt und trotzdem sehr wichtig. Diese Apps sind zwar offiziell erst zugänglich ab 13, aber ihr könnt euch vorstellen, wie viele Kinder und Teens in diesen Apps zu Hause sind. Und sie werden mit diesen Inhalten tagtäglich konfrontiert. Es ist eine schleichende Desensibilisierung des Zuschauers. Denn umso mehr er sich die Dinge anschaut oder anhört, desto mehr gewöhnt er sich daran und desto mehr möchte er auch haben. Es ist emotionale Manipulation, es werden falsche Sehnsüchte geweckt. Es ist eine Verdrehung von biblischer Schöpfungsordnung und das Einstreuen von harmlosen Inhalten und Inhalten, die problematisch sind. Es werden sehr, sehr viele Dinge suggestiv dargestellt. Also bei manchen Dingen denkt man, naja, es ist nichts explizit zu sehen oder zu hören oder es sind keine aggressiven Dinge, aber sehr, sehr, sehr viele Dinge werden manipulativ, suggestiv eingestreut und langsam wird gesät und gesät und gesät, wie uns der Galaterbrief in Galater 6, Vers 7 sagt, wer aufs Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Und das ist was bei Social Media passiert. Wer tagtäglich dort unterwegs ist, sät und sät und sät. Eine kurze interne Studie von TikTok. TikTok ist ebenfalls eine Social Media Plattform. Vor allen Dingen Kurzvideos, die dort gezeigt werden. Das ist eine interne Studie an die Öffentlichkeit gelangt. Man sagt geleakt. Und in dieser Studie hat man Folgendes herausgefunden. TikTok selbst hat eine interne Studie anfertigen lassen. NPR hat darüber berichtet. Und sie wollten etwas über die Geschwindigkeit der Suchtentwicklung herausfinden. Und die Frage war, wie lange braucht ein durchschnittlicher Nutzer, bis er süchtig nach der Plattform ist? Nochmal, es sind keine Plattformen, die einfach wohlgesonnen sind, sondern sie wollen, dass der Nutzer bleibt. Also haben sie eine Studie gemacht, wie lange braucht ein durchschnittlicher Nutzer, wie lange muss er sich Videos anschauen, bis er süchtig nach der Plattform ist und nichts anderes mehr machen will. Es sind 35 Minuten. 35 Minuten entsprechen 260 Videos. Danach ist der durchschnittliche Nutzer süchtig nach der Plattform und bleibt. Darauf ist der Algorithmus ausgelegt. Darauf sind die Plattformen ausgelegt. Denn wer bleibt, generiert Geld. Und das ist die Strategie dahinter. Man hat auch eine Studie gemacht, wie kurz lang die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen ist, um herauszufinden, wie schnell kann man Videos und Inhalte zeigen, dass der Mensch sie noch wahrnehmen kann. Und es sind 3 Sekunden. Das ist der Grund, warum die Inhalte alle zwischen 3 Sekunden und 30 Sekunden sind. Weil man einfach weiß, man kann eine Menge Inhalte reinstreuen. Es gibt eine Menge Social-Media-Plattformen, ich kann sie euch nur noch mal wiederholen. Ich werde nur zu 2, 3 noch was sagen. Instagram werden vielleicht die meisten kennen. Es gibt eine Plattform, die sich selbst eine Content-Creator-Plattform nennt, also auf Deutsch übersetzt, eine Plattform, wo Inhalte hergestellt werden, nennt sich OnlyFans ist aber eigentlich eine Plattform, wo junge Frauen und junge Männer ab dem 18. Lebensjahr sich vor allen Dingen nicht angezogen präsentieren gegen Geld. Aber, und deswegen sage ich nochmal, Satan ist ein Meister der Lüge. Man spricht nicht mehr wie damals von einer Porno-Plattform, sondern von einer Content-Creator-Plattform. Und die Leute, die dort Inhalte erstellen, sind Content-Creator. Und die sind bei Snapchat und TikTok. Und von dort aus verkaufen sie ihre Inhalte. Snapchat hatte ich genannt. Es gibt noch Reddit, eine Plattform, relativ alt, sehr unschön anzusehen. Und vor allen Dingen hat sie das Problem, dass sie komplett offen ist für Inhalte. Tumblr, es gibt Telegram, sage ich auch noch zwei Worte zu. Telegram ist kein reiner Messenger. Telegram ist eine Social-Media-Plattform und man kann alles dort finden, alles. Das ist der Grund, warum eine der großen Terrororganisationen, die wir aus dem Nahen Osten kennen, dort vertreten ist, weil sie dort alles zeigen können. Es gibt Pinterest. All diese Plattformen streuen Werbung ein und Zeug ein, was eine Menge Leute nicht sehen, was niemand sehen sollte, weil sie wissen, es hält die Leute da und es verkauft. Ich will euch jetzt kurz eine Umfrage zeigen. Und diese Umfrage habe ich in der Jugend bei uns in der Gemeinde gemacht. Es waren aber wesentlich mehr Jugendliche, also es waren einige Jugendliche mehr da als nur in der Gemeinde. Ich will nur damit sagen, konservative, bibeltreue Gemeinde. Die Vorgabe für diese Umfrage war, bitte seid ehrlich, es ist anonym. Und ich habe diese Umfrage vor allen Dingen unterschieden in männlich und weiblich. Auch das, damit ihr sehen könnt, ob es wirklich nur ein männliches oder auch ein weibliches Problem ist. Und ihr werdet gleich, ich gehe mit euch die Fragen durch, die Antworten im Prozent sehen. Sie ist natürlich nicht repräsentativ von irgendeinem Forschungsinstitut, das ist der kleine Disclaimer, aber alle, die sich mit der Thematik beschäftigen, werden sich nicht wundern über das, was sie sehen. Nochmal. Es ist aus einer Gemeinde, keine weltliche Umfrage. Die erste Umfrage ist, hast du schon mal Content gesehen, der biblisch nicht richtig ist? Ihr seht, 100% der Teilnehmer haben gesagt ja. Es war gut, sie waren ehrlich. In der zweiten Frage, hast du schon einmal ein problematisches Foto geschickt bekommen? Also in euren Nachrichten-Apps habt ihr irgendwann mal ein Foto geschickt bekommen, von dem ihr wusstet, das ist nicht gut. Und ihr seht, über die Hälfte von männlich und weiblich sagen, ja, habe ich schon geschickt bekommen. Seid ihr jemals von dem anderen Geschlecht angeschrieben worden und ihr kanntet die Person nicht? Ihr seht auch hier ein Muster, vor allen Dingen die weiblichen Jugendlichen sind angeschrieben worden von Leuten, die sie nicht kannten. Habt ihr Leute in euren Kontakten, die dann Stories posten oder sonstige Dinge, die man sehen kann, die in ihrer Kleidung aufreizend sind? Auch über die Hälfte sagt ja. Habt ihr von euch schon mal ein Bild an das andere Geschlecht verschickt? Und ich rede nicht von Bruder oder Schwester oder Mutter oder Vater, ja, ihr versteht. Auch über die Hälfte oder die Hälfte sagen ja, haben wir schon gemacht. Würdest du deinen Eltern alle Bilder und Texte zeigen, die du anderen schickst? Wisst ihr, warum die Umfrage gut ist? Weil wir manchmal denken, ach, meine Tochter ist so lieb und nett. Oder mein Sohn ist so lieb und nett. Das würde der nie machen. Und dann vergessen wir, dass 1. Mose 3 und Römer 1 real sind. Hat euch schon einmal jemand ein Nacktbild oder eine dementsprechend anzügliche Nachricht geschickt? Das ist die Realität, ihr Lieben. Und selbst säkulare Medien, die sehr, sehr moralisch links sind, und ich meine sehr, sehr links, sagen, dass das ein Problem ist. Und wir sollten immer aufhorchen, wenn die schon sagen, dass das ein Problem ist, könnte das sehr gut sein, dass es vielleicht wirklich ein Problem ist. Das ist, was Jugendliche heute machen, denn das ist in der Generation ab ungefähr 13 die Methode im Dating, um zu zeigen, dass Vertrauen da ist. Siehst du in deiner App regelmäßig Bilder, die problematisch sind? Also, Bilder aufreizend, wo jemand getötet wird, Bilder, die etwas Abscheuliches zeigen oder problematische Inhalte darstellen. Gibst du deinen Standort anderen regelmäßig frei? Ausgenommen waren hier natürlich die Eltern oder Geschwister, sondern Leuten außerhalb von Eltern und Geschwistern. Und jetzt wird es interessant, hast du Herausforderungen mit Sünde, die durch Social Media unterstützt oder gefördert werden? Denkst du, dass dein Leben durch schlechte Videos und Inhalte in Gefahr ist? Denkst du, dass dein Gewissen schon mehr oder weniger durch falsche Inhalte, die du gesehen oder gehört hast, auf Social Media abgestumpft ist? Hatten anzügliche Videos schon einmal Einfluss auf dich? Also du hast irgendwo mal was gesehen und es hat dich dazu beeinflusst, dass Gefühle erregt wurden, die dich nicht mehr losgelassen haben. Ist deine Fantasie schon einmal zur Sünde verleitet worden durch Content? Das heißt, du hast dann über Dinge weiter nachgedacht und es hat dich zur Sünde verleitet? Und, letzte Frage, hattest du schon einmal Furcht, deine Eltern würden mitbekommen, was du siehst oder schreibst? Und wir müssen uns gar nicht wundern, denn wir leben in einer Welt nach 1. Mose 3. Social Media ist nicht neutral. Das, was die, hier waren es vor allen Dingen Jugendliche, nochmal, ich kann es nicht oft genug wiederholen, das ist nicht nur die Jugend. Ihr werdet eine Menge mittleren Alters und ältere Menschen wiederfinden, die dort unterwegs sind. Eine Menge. Vielleicht nicht unbedingt bei Snapchat, aber auf anderen Social Media Kanälen oder auf YouTube nur rumhängen. Und wir müssen uns daran erinnern, dass Paulus gesagt hat, und das ist die Ermutigung in 1. Korinther 6, Verse 9 bis 11. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuberer werden das Reich Gottes erben. Und jetzt wisst ihr, was er sagt. Und solche sind etliche von euch gewesen. Er spricht in der Vergangenheit. Aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Interessanterweise erinnert er sie daran und sagt, ja, da kommen wir alle her. Das heißt, das, was wir dort sehen, dort kommen wir her. Aber die Ermutigung an die Gemeinde ist, Geschwister, wir sind das nicht mehr. Und ist es nicht spannend, dass er direkt im nachfolgenden Vers weitermacht und sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und ermutigt die Geschwister, ermutigt sie, aufzupassen, weil es geht um ihre Seele, ihr Lieben. Es geht nicht darum, ihr müsst jetzt alles löschen, ja, und dann haben wir das Problem erledigt. Das erledigt gar kein Problem. Sondern es geht um ihre Seele. Es geht darum, dass sie verstehen, wenn sie gläubig sind, ihr wart das mal und wir waren das alle mal, aber wir sind das nicht mehr. Und das ist im Hirtendienst so wichtig, das zu sehen. Denn das sind die Herausforderungen, in denen die Geschwister real stecken. Was denkt ihr, wie viele Minuten oder Stunden pro Tag eure Geschwister irgendwo auf Social Media unterwegs sind und Dinge sehen? Und ihr Gewissen stumpft langsam ab. Sie denken nicht mal mehr, dass es problematisch ist, was sie sehen. Und wir müssen ihnen helfen, das zu erkennen, sich nicht verführen zu lassen. Und gerade wenn wir auf Social Media und YouTube unterwegs sind, ist eine Menge Verführung da. Ich will euch ein kurzes, direkteres Beispiel nennen. Es gibt eine relativ bekannte sogenannte christliche Influencerin, die sich viel mit dem Thema Narzissmus beschäftigt. Sie studiert mittlerweile Psychologie. Man kann das an den Videos und Posts sehen, dass die weltliche Weisheit direkten Einfluss auf ihre Aussagen hat. Und es hört sich erstmal richtig an und es ist auch Teil Wahrheit dabei. Aber die ganze Ausrichtung ist falsch. Kurzes Beispiel. Einmal stellte ihr jemand die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Narzisst sich aufrichtig bekehrt und ändert? Die Antwort. Um diese Antwort vollumfänglich geben zu können, müssen wir uns zunächst tiefgründig mit dem psychologischen Störungsmodell eines Narzissten beschäftigen. Und deshalb ist dafür auch eigentlich ein ganzes Tagesseminar notwendig. Was ist das Problem? Das Problem ist hier, dass Sünde zur Krankheit gemacht wird. Und das beschreibt sie in dem zugehörigen Video dann auch weiter. Ja, die Person hat in der Vergangenheit was erlebt, was sie zur Person gemacht hat. Und wegen dieser Störung kann er keine Kritik annehmen. Und deshalb ist es schwierig. Aber was sagt die Schrift? Die Schrift sagt, wir wollen biblische Begriffe benutzen. Ja. Es ist Selbstliebe, es ist keine Nächstenliebe, es ist Stolz, es ist Zorn und so weiter. Das ist, was Gott sagt. Und was ist die Lösung, ihr Lieben? Was ist die Lösung? Die Lösung ist die Gnade Gottes, die Menschen rettet. In dem Moment, wo wir Sünde zur Krankheit deklarieren, gibt es keine Hoffnung für diese Menschen. Aber in Wirklichkeit gibt es Hoffnung. Es gibt Hoffnung auf Rettung und auf komplette Veränderung. Wirklich aufgrund des Evangeliums, weil der Heilige Geist in jedem Gläubigen wohnt. Und deswegen braucht es nicht ein ganzes Tagesseminar, sondern die einfache und klare Botschaft des Evangeliums reicht. Es ist die Hoffnung von Christus. Das, was Paulus im Kolosserbrief wiederholt und wiederholt und wiederholt, nämlich Christus reicht aus. Ihr Lieben, Christus reicht aus. Aber das Problem bei Influencern ist, und ich rede jetzt mal von sogenannten christlichen Influencern, ist, dass wir Menschen Autorität in unserem Leben geben, die sie nicht haben sollen. Denn wieso werden diese Influencer plötzlich Hauptvorbilder für Gemeinden und für Menschen? Was ist deren Autorität? Und die Autorität haben wir vertauscht, indem wir sagen, desto mehr Einfluss oder Follower jemand hat, desto mehr Autorität bekommt er. Aber die Schrift spricht eigentlich, und diese Konferenz ist so ein gutes Beispiel dafür, weil die Bibel uns das so deutlich sagt, dass Männer sich in der Ortsgemeinde bewähren müssen. Ihr erinnert euch, glaube ich, Tim Kelly war es in seinem Vortrag, der es aufgezeigt hat. Männer müssen sich in der Ortsgemeinde bewähren. Das ist Gottes Plan für Leute, die lehren. Aber die Welt lehrt, Einfluss macht dich zu etwas, und wir haben als Gemeinden sehr viel genau das geschluckt. Einfluss macht plötzlich Leute zu etwas. Was sind die Problematiken? Die eine Problematik, in der ihr in der Gemeinde stehen werdet, ist, dass die Gemeinde konsumiert. Und die Frage ist, wisst ihr, in welcher geistlichen Gefahr die Geschwister wirklich stehen? Außerdem ist eine Herausforderung in der Gemeinde, dass sich Leute in der Gemeinde auf Social Media präsentieren, aber dort andere Maßstäbe ansetzen als in ihrem, ich sag's mal, echten Leben. Die Frage ist, gelten die gleichen biblischen Maßstäbe auch online? Und diese Herausforderung werdet ihr als Gemeinde hier und da bekommen, dass ihr Leute in der Gemeinde habt, die auf Social Media sich ganz anders darstellen, als sie in Realität sind. Und die Frage ist, wie geht ihr damit um? Ihr helft ihnen, diese biblischen Wahrheiten zu verstehen. Eine weitere Herausforderung kann sein, dass ihr Influencer in der Gemeinde habt. Ja, in Berlin hat man das Problem vielleicht öfters. Aber Leute, die sehr viele Follower haben und plötzlich in der eigenen Gemeinde sitzen. Und die Frage ist, was ist das biblische Prinzip? Ist es, wer viel Einfluss hat, hat was zu sagen? Oder ist es das biblische Prinzip der Ältestenschaft, dass Männer sich bewähren müssen, dass sie den Prinzipien aus 1. Timotheus 2 und dem Titus 1 entsprechen müssen, um zu lehren? Und aus diesem Grund haben sie Autorität von Gott gegeben und nicht aufgrund der Tatsache, dass sie viel Einfluss haben. Ordnen sie sich der Gemeindeleitung unter oder stehen sie plötzlich über der Gemeindeleitung? Christliche Influencer, haben sie eine biblische Legitimierung? Fallt nicht darauf rein. Viele von ihnen haben keine biblische Autorität. Denn woher wisst ihr, wie ihr Leben ist? Woher wisst ihr wirklich, wie ihr Leben ist? Wisst ihr, ob sie treu sind? Wisst ihr überhaupt, ob sie in eine Gemeinde gehen? Wisst ihr, in welche Gemeinde sie gehen? Wisst ihr, ob sie sich der Ältestenschaft unterordnen? Wisst ihr, wie ihre Ehe ist? Und es gibt genug Beispiele von christlichen Influencern, die in ihrem Privatleben den Bach runtergegangen sind. Manche haben den Glauben komplett verworfen und haben viele, viele mitgerissen. Und Apostelgeschichte 20, Vers 28 fordert Paulus die Ältesten auf und sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat. nicht die Influencer, sondern die Ältesten. Wir Salz als Gemeinde haben ein bisschen angefangen, ein Leitbild zu formulieren und damit möchte ich schließen. Das sind einfach vielleicht nur ein paar Stichpunkte, die ich jetzt durchgehe, die euch helfen können, über diese Sache mehr nachzudenken. Und das sind einfach ein paar Fragen, die man sich selbst stellen kann, wenn ihr Leute habt in der Gemeinde, die online sehr viel sich präsentieren oder auch wenn Leute mit Influencern zusammenarbeiten wollen oder andere Punkte. Eine Frage wäre, lebe ich in der Gemeinde bereits, was ich online publiziere und lebe? Lehre ich in der Gemeinde? Also wenn die Gemeinde sagt und die Ältesten sagen, du bist von deinem Charakter gar nicht bereit zu lehren, ist es okay, wenn du online lehrst. Und plötzlich machen wir eine neue Kategorie auf. Stehen die Ältesten hinter dem Dienst? Sehr wichtiger Punkt. Und dann, wenn man mit Influencern vielleicht zusammenarbeitet oder zumindest irgendwie sie plötzlich einen Einfluss haben, ist eine Frage, würde die Gemeinde den Kanal denn eigentlich empfehlen? Oder würde die Gemeinde sagen, du, wenn du mit den Influencern zusammen was machst, haben wir ein Problem in der Gemeinde und müssen den Gläubigen eigentlich sagen, es geht nicht. Wie äußert sich die Rechenschaft der Influencer oder der Leute online zur Ältestenschaft? Sind sie unter einer Gemeinde? Wie werden sie von den Leitern der Gemeinde begleitet? Sind sie aus einer biblisch gesunden Gemeinde? Publizieren sie Inhalte, hinter denen auch die Gemeinde steht? Dient es der Ortsgemeinde? Und ist das auch der Fokus? Oder trennst du Privates und die Gemeinde voneinander? Es sind nur ein paar Fragen, die hilfreich sein können, über diese Frage nachzudenken, wenn ihr damit zu tun habt. Und wir sind schon am Ende angekommen. Es ging wie im Flug. Es war auch ein Flug. Ich will euch noch mal kurz zusammenfassen und erinnern. Verführung ist real. Paulus erinnert uns in Kolosser 2 daran. 1. Mose 2 ist wahr. Der Sündenfall ist passiert. Und er macht auch vor dem Online-Raum nicht Halt. Römer 1 zeigt uns deutlich auf, wie die Welt tickt. Und unsere Frage ist, wissen wir darüber Bescheid? Helfen wir der Herde, nicht verführt zu werden? Und helfen wir ihr, diese Dinge biblisch klar zu sehen? All das soll euch sensibilisieren und euch helfen. Denn wie Paulus deutlich macht, Verführung ist real und Seelen sind in Gefahr. Jetzt habe ich noch eigentlich eine Minute. Ihr wisst ja, wir haben eine 3 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Also wenn ihr ganz schnell Fragen stellt, können wir das noch durchgehen. Gibt es noch Fragen von euch? Das Mikro kommt. Oh, 3 Sekunden sind vorbei. Es tut mir leid. Warte ganz kurz.
Wie viele haben an der Umfrage teilgenommen?
30, 40 würde ich schätzen, ungefähr. Ich weiß nicht mehr.
Danke.
Wie gesagt, es ist nicht repräsentativ. Es zeigt aber exakt das Bild, was säkulare Medien an Umfragen machen. Nicht natürlich mit all den Fragen, aber das Bild ist ziemlich das gleiche.
Inwiefern empfiehlst du Gemeinden, selbst damit reinzugehen und zu sagen, okay, keine Ahnung, man stellt sich als Gemeinde da, man postet Predigten, man postet Shorts. Ich meine, man hört manchmal die Aussage, dann hat man wenigstens da auch einen guten Einfluss, so ein bisschen, ja. Was würdest du dazu sagen?
Ich würde vor allen Dingen das Plattform abhängig machen und du musst dir vor allen Dingen eine Frage stellen. Irgendjemand muss diese Plattform betreuen. Und willst du wirklich, dass die Person auf gewissen Plattformen das sieht, was ihr angezeigt wird? Weil sobald die Person die App öffnet, um den Content von der Gemeinde zu publizieren, wird sie Dinge sehen und hören. Und das ist eine Frage, das sind einfach biblische Fragen, die man sich stellen muss. Ist jedes Mittel recht? Ja. Aber ich kann jetzt keine pauschale Aussage natürlich tätigen, weil es gibt einige Plattformen, wo ich sagen würde, nein, persönlich von meiner Überzeugung her.
Ja, was rätst du Jugendlichen konkret im Umgang mit Handy und Social Media? Sollen sie das nutzen oder sagst du, nee, lass es lieber sein?
Ja, ich würde vor allen Dingen ihnen raten, mit ihren Eltern zu reden. Denn biblisch gesehen haben die Eltern und vor allen Dingen auch die Väter die Verantwortung für ihre Kinder. Denn es gab mal eine Werbung, war auch eine säkulare Werbung, weiß nicht, wer sich vielleicht daran erinnert. Da öffnet eine Mutter die Tür und dann kommen Rocker rein und sagen, wo ist denn der Sohn? Ja, der ist oben. Dann gehen sie nach oben und dann kommt irgendwie jemand mit einem Sturmgewehr und schießt rum und sagt, wo ist denn die Tochter? Ja, die ist oben. Dann gehen sie hoch und dann kam die Werbung. Wie gesagt, völlig unchristliche Werbung. Und dann sagen sie, in Realität würdet ihr die auch nicht alle so an Kindern lassen. Und ich denke, diese Sensibilisierung müssen einfach Eltern haben, im Umgang mit ihren eigenen Kindern zu wissen, was da los ist und wie groß die Gefahr für die Seele des Kindes ist. Und ich persönlich würde die Grenze relativ strikt machen, denn man kann dem Algorithmus nicht entfliehen.
Ich habe noch eine Frage und die schließt sich daran an. Du hast mir in deinem Vortrag ein paar Mal auch gesagt, also du hast einmal gesagt, löschen, das bringt gar nichts. Es ging ja eher so um das Verständnis, um das Prinzip dahinter und seine Frage ging ja auch dahin, was macht man jetzt konkret? Also würdest du sagen, man kann die gar nicht davon weghalten, also es bringt wirklich nichts, die Apps zu löschen oder ist es wichtiger, dass sie die Gefahren sehen oder würdest du sagen, doch, man muss Bildschirmzeiten einrichten, man muss Apps löschen?
Ja, die Aussage war dahingehend, dass alleine Löschen nichts bringt. Denn wir müssen uns ja um das Herz kümmern, um die Seele. Und einfach nur zu sagen, ich lösche das, was passiert? Sie werden einfach das woanders suchen. Das ist, was immer passiert. Weil das Herz, und dann kommt es drauf, sind sie gläubig oder sind sie ungläubig. Aber gerade, wenn sie ungläubig sind, sie werden danach suchen. Denn sie werden nach Römer 1 das feiern, was Sünde ist. Aber natürlich müssen wir ihnen anhand der Bibel und des Evangeliums beibringen, was das ist, was sie da sehen. Und dann werden wir ihnen aufzeigen, was die Verantwortung als Eltern ist, nämlich sie davor zu schützen. Und dass wir vor Gott Rechenschaft ablegen müssen über unser Verhalten und unseren Umgang damit. Und dann können wir darüber zum Evangelium kommen und ihnen aufzeigen, schau, es ist völlig normal und ich verstehe, dass du das willst und dass du die Sünde willst. Das ist, was Paulus in Römer 1 sagt. Und das ist, weil dein Herz danach verlangt. Aber der Einzige, der dich befreien kann, ist Christus. Und ob Social Media ist oder was anderes. Aber ich werde das nicht zulassen. Genauso wenig online, wie du dein Kind mit auf irgendeine sehr schlechte Party mitnehmen wirst oder an Berliner Hauptbahnhof gehst und Koks kaufst für dein Kind und sagst, naja, du kannst ja selbst entscheiden. Weil wo ist der große Unterschied darin? Sondern die Verantwortung als Eltern vor Gott muss man den Kindern auch aufzeigen. Und dann sehr strikt.
Also es gibt einige Apps, da gehe ich komplett mit, die sollte man den Kindern auf jeden Fall abraten, sei es jetzt Snapchat, sei es Instagram. Wie siehst du das mit den klassischen Messenger-Diensten, so wie zum Beispiel WhatsApp? Wir nutzen zum Beispiel als Gemeindegruppe, wo es dann wirklich nur um Nachrichtenaustausch geht und Informationen, ohne dass man einfach so, sage ich mal, angeschrieben wird oder ansonsten in Kontakt gerät.
Ja, man muss sich einfach der Gefahr bewusst sein. Eine Menge Leute werden auch auf WhatsApp angeschrieben, vor allen Dingen, wenn die Nummer des Kindes einmal im Umlauf ist. Und WhatsApp ist übrigens auch Social Media und das ist auch das Ziel. Das sieht man darüber. Sie haben natürlich damals den Status eingeführt, jetzt haben sie die Channels eingeführt, was Social Media ist. Man kann alle möglichen Dinge finden. Ist mehr zensiert, aber wir wissen nach 1. Mose 3, nichts geht in Richtung gut. Man muss ja einfach sehr wachsam sein in den Dingen. Wir benutzen auch WhatsApp als Gemeinde, weil es einfach sehr weit verbreitet ist. Aber wir dürfen nicht naiv sein und vergessen, dass das Satans Ziel ist. Ja.
Könntest du in Kürze eine Skala von Rot, Grün, Gelb sagen, diese Apps gehen gar nicht, weil es gibt, oder sagen, okay, das rot. Geht so, oder ist alles rot. Weil man kann sich ja nicht alles selber angucken als Eltern, will man auch gar nicht, deswegen, du kennst dich damit ja aus.
Es gibt eine leider nur englischsprachige Plattform, ich habe den Namen vergessen, es könnte sowas sein wie Brave Parenting oder so ähnlich. Vielleicht finde ich die noch, ich habe den irgendwo in meinen Notizen gehabt. Die haben das schon gemacht. Und die zeigen über alle Apps auf, was da los ist und sie zeigen auf, was die Gefahren sind und was die Probleme sind. Es ist einfach eine hilfreiche Übersicht, die man bekommen kann, wenn man sich das nicht installieren will und sollte. Ja, ich kann das vielleicht nachreichen. Das hört sich an wie auf der Pressekonferenz in Berlin. Ich reiche das nach. Letzte Frage noch.
Christliche Influencer sind mit Risiken verbunden und mit Vorsicht zu genießen, wenn überhaupt. Würdest du sagen, da gibt es auch Chancen oder kann man dem auch was abgewinnen oder ist das schwierig?
Einfach die Fragen, die biblischen Prinzipien stellen. Also wenn du Leute hast, die in einer biblischen Gemeinde sind, was man dann auch sehen kann, die unter der Ältestenschaft sind, wo man sieht, die werden von der Ältestenschaft auch betreut, weil es ist nun mal ein Lehrdienst in den meisten Fällen. Und du kannst diese Dinge nachvollziehen, du weißt doch, was sie lernen und du weißt doch, dass sie in der Gemeinde nicht irgendwie eigentlich vielleicht sogar ausgeschlossen sind. Ja? Dann ist das sicherlich gut. Ja. Vor allen Dingen, ich sag mal, manche Gemeinden machen das, da bist du natürlich sicherer, weil du einfach bei der Gemeinde, wenn sie ein Glaubensbekenntnis hat oder wie auch immer, nachschauen kannst, wie ist deren Lehre, ist es eine gesunde Lehre und so weiter. In anderen Fällen ist es schwieriger und wir sollten prüfen, denn das ist auch was die Beröer gemacht haben. Sie haben geprüft und sie haben geprüft bei den Aposteln und wir müssen einfach wissen, das, was auf Social Media ist, ist ja weit, weit weg von dem, was die Apostel gemacht haben, ja, also weit weg von auch der Legitimierung. Und deswegen müssen wir umso mehr prüfen und wirklich sicher gehen. Ja, weil die Gefahr einfach besteht. Und das müssen wir wissen. Ja, wenn in eurer Gemeinde jemand ist, der lehrt, und sagen wir, der fällt in Sünde und muss ausgeschlossen werden, wer weiß es? Die ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde weiß es. Wenn das online passiert, weiß das niemand. Und die Gefahr ist einfach, dass Leute mitgezogen werden. Denn es gibt genug von christlichen Influencern, die den Berg runtergegangen sind und viele, viele mitgezogen haben. Weil es schleichend sind sie gekippt, immer mehr gekippt. Dann haben sie angefangen, ja, gibt es eine Bekannte, die angefangen hat, den Glauben zu dekonstruieren. Und da sind einfach eine Menge Menschen mitgegangen. Danke euch. Wer noch eine weitere Frage hat, ich kann das auch noch gleich hier unten machen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Habt Acht auf euch selbst und auf die Gemeinden. Und viel Freude euch noch auf den Rest der Hirtenkonferenz.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.